Alt rum, schätze ich jetzt mal so grob, also nicht mehr Kind, aber ein junger Mann. Und ich war auf Partnersuche in dem Alter. Das glaube ich normal. Das zieht sich manchmal auch ein bisschen länger, gell? Und ich war damals schon in der Kirche Lindenwiese, wo ich heute auch noch bin, in der Jugendgruppe. Und da gab es, sage ich mal, eine große Auswahl. Viele junge, hübsche Mädchen gab es da. Aber eine, die hat es mir ganz besonders angetan. Jetzt war ich 18, sie war 23, also ein paar Jahre älter als ich, aber die hat mir einfach gefallen. Die war engagiert, die war fröhlich, die sieht gut aus, gläubig, so das ganze Paket. Und das war, irgendwann habe ich realisiert, okay, von den vielen schönen Frauen, diese eine, mit dieser einen will ich zusammen sein. Ich war verliebt, gell? Das war ein ganz richtig schönes Gefühl. Und das ist der erste Punkt jetzt für diese Predigt. Nicht, dass ich verliebt war, aber wer seinen Schatz findet oder einen Schatz findet, seinen Schatz findet, der oder die freut sich. Da freut man sich. Da weiß ich ja wohl, ich habe diesen einen Menschen gefunden, mit dem möchte ich zusammen sein. Jetzt war das natürlich nicht ganz so einfach. Ich war 18, habe dann auf der Schule rumgemacht. Sie war 23, die hat schon Abi gemacht, hat schon den Beruf ausgelernt, hat schon Geld verdient, gell, hat da schon ein Auto rumgefahren, hatte ihr Leben da schon voll im Griff. Und ich war ja in ihren Augen, das war mir schon bewusst, so ein junger Seicher mit so einem, was will man mit dem? Und ich wusste, wenn ich den Schatz heben will, dann muss ich mich anstrengen. Das geht nicht einfach so. Da muss was passieren, da muss was kommen. Und ich habe dann natürlich mir so einen Plan überlegt, wie gelingt es, wie können wir zusammenkommen. Und dann waren wir zusammen im Kino, wir waren zusammen essen. Aber ich glaube, die hat eher gedacht, das ist so eine Art Kinderbetreuung. Die hat es nicht kapiert, was ich da eigentlich von ihr will. Aber dann kam eine Stunde und wir waren eingeladen bei einer Geburtstagsparty. Und da war dann erst großes Essen und dann nachher kam die Musik und dann wurde getanzt. Gell? Und da haben die ganzen Jugendlichen haben da getanzt und wir auch. Und irgendwann dachte ich so, jetzt ist der Moment gekommen. Und ich frage meine liebe Frau, die ja heute jetzt auch dabei ist, also ihr wisst, es ist gut ausgegangen, ob sie mit mir tanzen will. Und sie hat gesagt, ja, das machen wir. Und dann haben wir begonnen zu tanzen. Und ich habe dann einfach, das war ganz einfach, ich habe einfach nicht mehr aufgehört zu tanzen. Gell? Also ich habe sie zu nichts gezwungen oder genötigt, aber dann kam das nächste Lied und das nächste Lied. Und ich habe so vorsichtig signalisiert, ich bin bereit, auch nochmal ein Lied mit dir zu tanzen. Und nochmal ein Lied und nochmal ein Lied und nochmal ein Lied. Und es ging immer weiter. Und irgendwann sind dann die Einzelnen schon gegangen. Und da war nur fast noch wir übrig und immer weiter getanzt. Und ich habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Das hat mich so erfüllt, weil ich realisiert habe, Mensch, das könnte ja klappen, das könnte ja was werden mit uns. Dann war die Party vorbei, wir haben dann auch gar nicht viel geredet, so gut wie gar nichts. Jeder ist ins Bett gegangen, aber in der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich war so aufgeregt und ich war so erfüllt. Und es war überhaupt nicht schlimm, dass ich nicht schlafen konnte, weil ich war so glücklich, weil ich gedacht habe und realisiert habe, Mensch, das eine ist ja, einen Schatz zu finden. Aber das andere ist, wenn ich merke, Mensch, da gibt es eine Perspektive, dass wir wirklich zusammenkommen können. Das ist nochmal viel größer. Das ist dann der zweite Punkt. Wer realisiert, ich kann diesen Schatz bei mir haben, der freut sich unbändig. Das ist noch die viel, viel, viel größere Freude. Hey, das könnte klappen, das könnte klappen. Sie hat mir am Abend schon noch gesagt, ich soll mir mal jetzt nicht zu viel und so, ein bisschen langsam. Aber ich habe schon gemerkt, okay, das wird was. Das wird was mit uns. Und das war eine unbändige Freude. Wir sind dann auch nicht gleich zusammengekommen. Meine Frau hatte da noch ein paar, ich nenne es mal, Bedingungen. Oder hat halt, meint, die weiß auch, was sie will und wen sie will. Und zum Beispiel war ich ein leidenschaftlicher Raucher. Das habe ich mit viel Freude gemacht, das kann man schon so sagen. Und sie hat gesagt, du, also ich will eigentlich keinen Aschenbecher küssen die ganze Zeit. Ich will also nicht mit einem Raucher zusammen sein. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das kann ich jetzt nicht sofort in den Griff kriegen, da brauche ich ein bisschen Zeit. Aber das schaffe ich. Und dann, ja, nach einer gewissen Zeit habe ich dann tatsächlich mit Gottes Hilfe und der Kraft des Verliebtseins habe ich dann gesagt, habe ich es dann geschafft, mit Rauchen aufzuhören. Weil sie war mir wichtiger. Und lieber küsse ich sie wie irgendeine Zigarette. Das war mir auch klar, das war es mir wert. Und das war keine Last, sondern aus dieser Freude raus habe ich diesen Preis für diese Beziehung und für diesen Schatz gerne bezahlt. Und das ist der dritte Punkt. Jeder Schatz hat seinen Preis. Gell? Jeder Schatz hat seinen Preis. Aber die Freude über den Schatz hilft, diesen Preis zu bezahlen. So war das. Und seither sind wir zusammen und es ist für mich ein großes Glück und eine große Freude, dass ich da nicht nachgegeben habe. War genau richtig. So, jetzt springen wir in die Bibel und da werden wir die drei Punkte dann gerade nochmal brauchen. Wir springen ins Matthäus-Evangelium, also den Lebensbericht, den der Evangelist Matthäus über Jesus geschrieben hat, ins 13. Kapitel. Und da hat der Matthias aufgeschrieben, was Jesus für Bilder, Illustrationen, Gleichnisse gebraucht hat, um das Reich Gottes zu beschreiben. Also Jesus predigt da ganz verschiedene und der Heinrich hat uns ja da schon mit hineingenommen. Wir waren ja schon in Matthäus Kapitel 13, ganz am Anfang vom Gottesdienst. Das war diese Baumgeschichte, der ein oder andere weiß es noch. Und in diese Geschichten, da gehen wir jetzt hinein. Eine Geschichte, die Jesus erzählt, die schauen wir uns an. Ganz kurze, mikroskopisch kleine Geschichte, aber die hat es wirklich in sich. Die hat mich gepackt, diese Geschichte. Gottes himmlisches Reich, sagt Jesus, ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. So, das ist die ganze Geschichte, die Jesus da erzählt. Und da steckt was drin, auch eine Energie, die werden wir jetzt mal gemeinsam ein bisschen vertiefend anschauen. Also folgende Situation, das war damals üblich, das gibt es ja auch heute noch so, viele Männer und wahrscheinlich nur Männer waren so, früher hat man gesagt Tagelöhner, heute wird man vielleicht sagen, die waren selbstständig, so ein Mann-Unternehmer, gell? Und der war einer, der hat so einen Dacia Docker, fährt halt dann von Hof zu Hof und bietet da seine Dienste an. Und in dem Fall kommt er auf den Hof und da ist dann einer, der hat da relativ viel Fläche, so ein Herrenbauer, der lässt arbeiten und arbeitet nicht und der sagt, ja, da hinten, da habe ich noch ein Feld, einen Acker, das sind so 6 Ar, die müsstest du mir pflügen. Das wäre jetzt deine Aufgabe, kannst du machen und ich zahle dir pro Ar so und so viel. Und der sagt, ja, okay, das mache ich. Und dann nimmt er das Ochsengespann, so wie in biblischen Zeiten, also nicht Dacia Docker, das passt vielleicht nicht ganz zusammen, und geht dann zu diesem Acker da hinten irgendwo am Wald, er weiß ja genau welchen, und beginnt den zu pflügen. Und als er da pflügt und da die Ochsen da von einer Linie zur anderen antreibt, da merkt er, irgendwie stockelt's, gell? Der Pflug stockelt, da bleibt dann irgendwas hängen. Meistens ist das eine Wurzel oder einen größeren Stein, da muss man halt anhalten und nachschauen und den Acker frei machen. In dem Fall aber merkt er, nee, das ist weder ein Stein noch eine Wurzel, sondern da ist was anderes. Ich habe hier, da ist eine Kiste im Boden vergraben, ich habe hier was entdeckt. Und natürlich ist der Mann neugierig, will wissen, was sich da drin befindet, gell? Er zieht die dann raus, putzt die ein bisschen ab und dann öffnet er die Truhe. Und macht sie schnell wieder zu und vergräbt sie ganz schnell wieder. Total aufgeregt, was er da entdeckt hat. Er hat nämlich in dieser Truhe Gold entdeckt. Ein riesen Berg an Gold. Und was passiert? Er freut sich erstmal saumäßig. Er freut sich, er hat da diesen Schatz entdeckt. Er hat einen Schatz entdeckt. Er, der da von Mann von Tag zu Tag lebt, irgendwelche Jobs machen muss für andere. Die anderen sind immer die Herren. Er hat einen Schatz entdeckt. Was für eine Freude, gell? Und er denkt, wow, das passiert einmal in 10.000 Jahren, das passiert einem von einer Million. Aber dann, als er beginnt, darüber nachzudenken, merkt man, naja, das ist ja jetzt gar nicht so einfach. Was mache ich denn jetzt mit dem Schatz? Gell? Ich kann ja den nicht einfach nehmen. Also wenn ich den Schatz jetzt an mich nehme, dann ist es Diebstahl. Mir gehört der Schatz ja gar nicht, weil damals war das so, ich denke, das ist ja heute noch ganz ähnlich, das gehört dem der Acker gehört. Also wenn ich jetzt das nehme, dann werden die mich aufhängen. Ganz einfach. Weil ich habe da, also ich kann das nicht machen. Dann sagt er sich, naja gut, was wäre denn die christliche Variante übrigens? Die wäre doch, dass man zu dem hingeht, dem den Schatz bringt und dann hofft, dass halt noch ein paar Grübel abfallen. Das wäre eigentlich die christliche Variante. Würde man denken. Aber Jesus ist offensichtlich gar nicht so Fan von der christlichen Variante. Er erzählt die Geschichte anders. Und der Mann, der denkt darüber nach und eigentlich will er das nicht. Der will nicht nur ein paar Brotkrümel abkriegen. Das ist ja immer das, was er hat, nur ein paar Krümel. Dann kriegt er noch vielleicht einen Gutschein für die Wirtschaft, da darfst du mal ein paar Pommes kaufen oder sonst irgendwas. Dabei hat er diesen Schatz entdeckt und er will den Schatz haben. Und er denkt darüber nach und denkt und überlegt und überlegt. Na gut, er hat einen Vorteil. Er weiß, dass der Schatz da ist. Alle anderen wissen es nicht. Das ist schon mal sein Vorteil. Das ist der Acker, 6a, Bodenrichtwert, was ist denn der eigentlich wert? 5 Euro, überlegt er da hin und her. Und dann denkt er, und dann kommt sie ihm, gell? Und wenn ich alles verkaufe, meinen Docker, das E-Bike, die kleine Wohnung, die ich von der Oma geerbt habe, wenn ich alles zusammen verkaufe, dann reicht es gerade für den Acker. Dann kann ich den Acker kaufen und mir diesen Schatz heben. Und als er das realisiert, gell, das ist der zweite Punkt, da freut er sich unbändig, weil er schnallt, Mensch, ich habe ja die Chance, diesen Schatz wirklich zu bekommen. Ich habe ja die Möglichkeit. Ich muss dafür alles hergeben, was ich habe. Aber wenn ich alles hergebe, dann bekomme ich was noch viel, unendlich viel mehr wert ist als alles, was ich habe. Da kann ich am Ende den ganzen Hof kaufen und den Bauern anstellen, dass der für mich die Arbeit macht. Kein Problem mehr, gell? Kein Problem mehr. Also macht er sich ins Werk, gell? Und natürlich ist das nicht ganz risikoarm, was er da tut. Zunächst mal muss er ja in Vorleistung treten, er muss alles verkaufen. Und dann muss er dem Bauer ja irgendwie noch eine plausible Geschichte erzählen, wieso er jetzt den Acker kaufen will. Und zwar nicht zu einem überhöhten Preis, weil den kann er sich ja gar nicht leisten. Und die Geschichte ist sicher nicht, du, ich habe da einen Schatz gefunden, ich würde gerne den Acker kaufen, dass ich den... Also der muss da, sagen wir mal, ist eine scharfe Linie in der Wahrheit, wo man da entlang gehen muss, um dem Bauer das plausibel zu machen, dass man den Acker kaufen will. Da muss man sich schon, vielleicht ist es keine Lüge, aber es ist also haarscharf an der Wahrheit vorbei, gell? Muss man schon sagen. Aber der Schatz ist es wert. Der Schatz ist es wert, dass man so tut und dass er hier auch so, sage ich mal, seine ganze Energie und auch seine ganze kriminelle Energie, die er in sich hat, zusammennimmt, um diesen Acker zu kaufen. Und so macht er sich ins Werk. Und genau das ist der dritte Punkt. Jeder Schatz hat seinen Preis. Auch dieser Schatz hat seinen Preis. Der ist gar nicht so klein. Aber die Freude über den Schatz hilft. Die hilft, diesen Preis zu bezahlen. Der verkauft doch seinen Dacia Docker mit einem Lächeln im Gesicht. Weil er genau weiß, das ist Kapital. Das ist eine gute Investition. Und die kleine Wohnung, die gibt er gerne her und zieht bei seinem Freund ein. Er denkt, ja, das ist mir wert, da habe ich doch nachher was davon. Das fällt ihm nicht schwer. Er gibt alles her, ohne dass es für ihn wirklich eine Last ist. Also es ist eine ganz faszinierende Geschichte, die Jesus da erzählt, die auch allerhand Fragen aufwirft. Da muss man sich jetzt natürlich überlegen, okay, Jesus erzählt da diese Geschichte von diesem Schatz. Was ist da jetzt eigentlich der Punkt? Und tatsächlich haben wir es hier mit einer Illustration zu tun, oder wir nennen diese Illustrationen ja Gleichnisse. Und das Schöne an diesem Gleichnis, an dieser Illustration ist, dass Jesus ja sagt, um was es geht, was er uns da damit sagen will. Er sagt, dass Gottes himmlische Reich oder das Reich der Himmel, gell, ist wie dieser verborgene Schatz, gell? Also es geht hier um das Himmelreich oder um das Reich Gottes. Also in den Evangelien, die wir haben, da redet Jesus mal vom Himmelreich, vom Reich der Himmel, mal redet er vom Gottesreich. Das ist das Gleiche, gell? Wenn wir beten, dein Reich komme im Vater unser. Ich glaube, das beten wir noch zum Schluss, wenn ich es richtig gesehen habe. Da bitten wir auch, dass dieses Gottesreich kommt, dieses Reich der Himmel kommt. Also diese Sphäre, ich sage es mal so, diese Sphäre der Herrschaft Gottes, da wo Gott der Chef ist, da wo Gott herrscht. Und wer dieses Himmelreich entdeckt, das offensichtlich nicht im Schaufenster steht, sondern das ist was Verborgenes, aber wer dieses Himmelreich entdeckt hat in seinem Leben, und ich gehe mal davon aus, die allermeisten haben dieses Himmelreich entdeckt, beziehungsweise heute wäre die Chance, diesen Schatz zu heben, wenn ihr es noch nicht entdeckt habt, die haben einen gigantisch großen Schatz entdeckt. Das ist die Botschaft hier von Jesus. Da muss man fragen, ja, was ist denn jetzt der Schatz vom Himmelreich? Das ist ja das eine, zu sagen, man hat da einen Schatz entdeckt. Aber was ist denn dieser Schatz? Was ist denn jetzt da genau drin? Was ist der Schatz vom Himmelreich? Was macht es so kostbar? Was macht das Himmelreich so wertvoll? Ich habe hier den mit Gott verbunden. Genau, ich habe unseren Kirchenschatz geplündert von der Livi, Tresor aufgemacht, ein bisschen Gold rausgeholt. Also was ist der Schatz? Genau, also ein Goldstück könnte man sagen, ist, dass wir mit Gott verbunden sind. Ich bin Gott nahe, ich darf Gott nahe sein. Wir können es auch so formulieren, ich habe eine neue Familie. Ich habe einen Vater, Gott, und einen Bruder, Jesus. Und das ist die größte, mächtigste und schönste Familie, die man sich vorstellen kann. Ein anderes Goldstück vom Himmelreich, das ist das ewige Leben. Leben ohne Ende. Leben ohne Ende. Wir haben diese Woche mit unserer Gemeinde so eine Männerwanderung gemacht. Da sind wir in die Schweiz gelaufen, ins Thurgau. Und da sind wir da am See entlang gelaufen. Da sehe ich die ganzen schönen Häuser, wirklich tolle Häuser. Und ich gönne es jedem, dass er so ein Haus am See hat. Aber die Leute werden alle alt und sterben. Egal wie viel Geld man hat, egal wie viel Geld und Besitz man hat, das Leben ist endlich. Und was würden manche dafür zahlen, dass sie länger oder womöglich ewig leben können? Das wäre Millionen, Milliarden wert. Wir bekommen das geschenkt. Wir bekommen das geschenkt, ein ewiges Leben. Die Gemeinde ist übrigens auch so ein Schatz, gell? Verbunden mit einer Gemeinschaft, mit ganz verschiedenen Menschen, nicht mehr alleine sein, der Heilige Geist, Kraft haben, Kraft, um die Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Auch so ein Schatz. Und so könnte man weitermachen. Was fällt euch noch ein? Gibt es noch ein paar Goldstücke, ja? Ja, unbedingt. Genau, mit einem übrigens lebendigen Gott verbunden zu sein. Keiner Puppe, die immer das Gleiche sagt, wenn man auf den Knopf drückt. Gell? Mit einem lebendigen Gott, der, wo man auch nie genau weiß, was da passiert. Aber das ist großartig. Genau, hat noch jemand anderes einen Vorschlag, einen Beitrag? Ja? Also genau, Wegweisung von Gott. Und dann noch ein Beitrag ganz hinten. Das Leben und nicht? Das Leben, genau, das Leben. Genau, das ewige Leben, das heute schon beginnt. Danke, ich mache mal weiter. Aber das sind starke Beiträge. Das ist der Schatz, den wir da bekommen haben. Und Jesus sagt, er ist viel, 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 viel mehr wert als alles, was wir besitzen. Wir haben Zugang zu diesem Schatz. Vielleicht kann jeder mal überlegen, was ist das Wertvollste, was du besitzt? Was ist das Wertvollste, was du besitzt? Ich weiß nicht, ob man Menschen besitzen kann, nur so als Hinweis. Was ist das Wertvollste, was du besitzt? Vielleicht hat der eine jetzt gedacht, naja, vielleicht mein iPhone oder mein Haus, wenn man eins hat, oder meine Talente oder meine Ehre, mein Namen, mein Ruf, mein Ansehen, gell? Klaus Hipp, bin mit meinem Namen da hier irgendwie unterwegs. Mein Leben, könnte man auch sagen. Gell? Das Himmelreich, sagt Jesus, ist viel, viel, viel mehr wert. Viel mehr wert als das Wertvollste, was du besitzt. Also wir alle sind oder haben hier einen Schatz oder Zugang zu einem Schatz, der uns unfassbar reich macht. Und im Vergleich zu diesem Schatz ist alles, was wir so besitzen, wertlos. Das heißt, dieser Schatz ist für jeden zugänglich. Das ist die gute Nachricht, gell? Das ist der Zuspruch. Jeder hat Zugang von uns zu diesem Schatz. So verstehe ich dieses Gleichnis. Aber gleichzeitig sehen wir in diesem Gleichnis auch, dieser Schatz wird nicht verschleudert. Gell? Der ist, ja, der Mann kann sich den Schatz leisten, aber gleichzeitig kostet er ihn alles. Das ist total verrückt. Also das ist viel wertvoller als das Wertvollste, was er besitzt. Aber gleichzeitig muss er das Wertvollste geben, was er besitzt, um an diesen Schatz zu kommen. Also dieser Schatz vom Himmelreich, den Jesus uns hier schmackhaft macht und wo einem das Wasser im Mund zusammenläuft und denkt, wow, das ist es, den will ich haben. Der hat seinen Preis und der Preis ist all in, gell? Alles auf eine Karte setzen, alles bereit sein, alles herzugeben für diesen einen Schatz, sonst bekommst du den Schatz nicht. Das ist dann wieder ein Anspruch, auch vom Evangelium. Der Zuspruch, ja, jeder. Für jeden ist der Schatz erschwinglich, aber für jeden hat dieser Schatz auch einen Preis. Er kostet ihn alles. So, das hilft auch übrigens, solche Sprüche hier besser zu verstehen, wenn Jesus sagt, wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren, wer es aber meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Also wer bereit ist, alles herzugeben, sich und das, was er hat, zu investieren, komplett, der bekommt alles und mehr. Aber wer das nicht bereit ist, wenn der sagt, naja, also meinen Dacia Docker, den habe ich sicher, den will ich behalten, der wird diesen Schatz nicht bekommen. Es geht nicht anders. Jesus bringt es irgendwie so in Zusammenhang. Also nur wer all in geht, der bekommt den Schatz. Aber jeder kann diesen Schatz bekommen. Und das bewegt mich, das beschäftigt mich. Und mir kam ein Bild, ich weiß nicht, wie handyaffin ihr seid, oder aber ich nehme schon an, hier wird gezoomt, Zoom-Gebetstreffen und alles Mögliche. Und mir kommt es manchmal so vor, als würden wir den Glauben und Jesus wie so eine App verstehen, gell? Wie eine zusätzliche App. Jeder hat auf seinem Smartphone ein paar Apps, nehme ich mal schwer an, irgendwie WhatsApp und vielleicht noch Facebook Messenger oder Google Maps oder ich weiß nicht, was man beim iPhone alles für Apps hat. Und da hat man dann 20, 30 Apps und dann gehe ich in den App Store und lade mir vom Himmel noch die andere App, die Jesus-App herunter. Und dann ist der Jesus halt auch noch was in meinem Leben ist, was ich an- und ausschalten kann. Aber zu diesem ganzen Zeug, was ich sowieso schon habe, kommt der Jesus dann noch dazu. Gratis natürlich. Gell? Und dann sagt man, das ist der Glaube. Gell? Das ist nur mal was ich dann zusätzlich auch noch bekommen kann, wenn ich das will. Und jeder kann, ist gar kein Problem. Ich muss nur wollen und schon habe ich die Jesus-App und dann habe ich quasi ganz neue Möglichkeiten in meinem Leben. Ich denke, dass Jesus keine App ist, aber auch nicht in diesem Bild, sondern man könnte sagen, Jesus ist wie ein neues Betriebssystem für mein Handy. Darum geht es hier. Es geht nicht um eine App, die noch zusätzlich kommt, sondern es geht um ein komplett neues Betriebssystem. Und wenn ich ein neues Betriebssystem auf mein Handy lade, wisst ihr, was ich vorher machen muss? Ich muss es platt machen, ich muss das alte Betriebssystem hergeben und ich muss auf alles verzichten, was ich habe, muss alles loslassen. Meine ganzen geliebten Sachen, die ich da so gespeichert habe, deshalb gibt es Leute, die machen keine Updates an ihrem Handy, weil sie so Angst haben, dass dann das alte, was so kostbar ist, irgendwie weggeht, also lieber alles bewahren. Die Einladung hier ist, wer das neue Betriebssystem will, das Allumfassende, das alle Themen und Lebensfelder betrifft, das himmlische Betriebssystem, das wie dieser Schatz ist, der muss bereit sein, alles loszulassen. Und das ist die Herausforderung. Aber ich würde mal noch ein bisschen weiter predigen, wenn ich darf. Gell? Also so würde ich es natürlich schon aussagen. Also ich habe es jetzt ein bisschen zugespitzt, weil es in diesem Gleichnis auch so zugespitzt ist. Am Ende des Tages geht es jetzt auch nicht drum. Wir haben eine Situation, wo Jesus zu einem jungen Mann sagt, ja, du verkauf einfach alles, gell? Das ist der Weg. Und der junge Mann, der sagt, nee, das will ich nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt da die Anwendung hier ist, jeder gibt alles her, was er hat, inklusive sein Leben. Sondern wir kommen an einen Punkt, wo wir sagen, ja, oder das ist die Einladung, die Prioritäten so zu setzen in meinem Leben, dass ich bereit wäre, für das Himmelreich alles herzugeben. Und die Prioritäten, ich denke, das war das, was du sagen wolltest, auch so zu setzen, dass ich bereit bin, alles herzugeben. Und vielleicht ist das eben auch die Gefahr des Reichtums. Gell? Wir haben ja hier noch außer ein Wort von Jesus, wo er sagt, ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Und dann, ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Aber nachdem die Freunde von Jesus so entsetzt sind, sagt er, aber es ist natürlich bei Gott trotzdem möglich. Gell? Aber der Punkt ist vielleicht, und so verstehe ich das, Gott will uns ja nichts nehmen. Gott will uns nichts nehmen. Er will uns etwas geben. Er will uns diesen Schatz geben. Aber damit er den uns geben kann, müssen unsere Hände leer sein, müssen die Hände frei sein. Und wenn die so voll sind, wenn wir da alle möglichen Dinge festhalten, inklusive unseren Reichtum, dann kann er uns nichts geben. Dann kann er uns nichts geben, weil die Hände schon voll sind. Und die Einladung ist es deshalb, die Hände leer zu machen, gell? Frei zu werden und bereit sein, alles herzugeben, damit ich nehmen kann, damit ich diesen Schatz auch nehmen kann. Und trotzdem, und das ist die große Herausforderung, wie ich finde, bei diesem Gleichnis ist ja der eigentliche Punkt bei dieser Illustration, ist ja die Freude. Das ist ja das eigentliche Thema hier, dass dieser Mann sich so freut. Und die Freude, die macht es ihm so leicht, die macht es ihm so leicht, alles herzugeben. Also wenn wir jetzt alle nachher wie geschlagene Hunde rausgehen, dann habe ich schlecht gepredigt. Dann habe ich nicht das gesagt, was Jesus uns gesagt hat, sondern am Ende des Tages geht es darum, dass wir uns freuen und dass wir realisieren, wow, ich habe so einen riesen Schatz, ich habe Zugang zu so einem riesen Schatz und der ist mir wert, der ist mir easy wert, alles herzugeben, wenn es denn erforderlich ist und wenn es der Herr verlangt. Die Freude ist schon ein guter Kompass übrigens. Ich habe das erlebt auch, als ich, da war ich schon ein bisschen älter, als ich 19 Jahre alt war. Ja, genau. Nachdem die Beziehungsfragen geklärt waren, kamen dann die Berufsfragen dran. Und ich wollte Polizist werden da, Polizeikommissar habe ich dann beworben da für den gehobenen Dienst. Das hat auch alles gut geklappt. Und dann war ich bei einem Gottesdienst und ich habe den ganz klaren Impuls gehört, Daniel, lass das, ich habe was anderes mit dir vor. Ich will mit dir was einen anderen Weg gehen. Und dann bin ich heim und habe das meinen Eltern erzählt und allen möglichen und die Gesichter wurden immer länger. Gell? Jetzt hört der da Gott und das wäre doch eine solide Sache, gell? Beim Staat, Beamter und bla bla. Gell? Würde ich übrigens auch, wenn mir jetzt heute ein Jugendlicher so eine Geschichte erzählt, würde ich auch sagen, bist du sicher? Bist du sicher? Ich war mir sicher, gell? Und das war nicht schwer für mich. Das war nicht schwer für mich, diese Reise ins damals Unbekannte anzutreten und zu sagen, okay, dann schreibe ich da einen Brief hin, ich kündige, so habe ich es auch gemacht, damals gab es noch gar kein E-Mail, habe da einen Brief hingeschrieben, habe da gekündigt, ohne zu wissen, was dann kommt. Aber das war nicht schwer, weil ich, das war so unterlegt von der Freude und von der Leichtigkeit. Weil ich wusste ja, das lohnt sich, dieser Einsatz, weil am Ende steht hier, ein Schatz. Deshalb denke ich, ist diese Freude ein guter Kompass. Also wenn das zu schwer wird und zu zäh, da muss ich mir nochmal überlegen, für was und für wen tue ich es und ist das wert und was ist eigentlich der Preis, der da am Ende steht. Und das ist mein Zuspruch, gell, dass wir heute immer wieder uns sozusagen in dieser Freude, in diesem Schatz finden und nicht so sehr über den Preis nachdenken, sondern über das, was wir da gewinnen. Nämlich das Himmelreich. Und dass dabei wir eine Mentalität entwickeln, so verstehe ich Jesus hier auch, so eine Himmelreichsmentalität, es ist eine Schatzsuchermentalität, die sagt, ich bin hier was ganz, ganz Großem auf der Spur in meinem Leben. Ich habe da was ganz Großes entdeckt und es ist wert, dass ich alles auf diese eine Karte setze. Natürlich brauchst du da Mut dazu, keine Frage. Da brauchst du Mut, da brauchst du auch irgendwie so eine gewisse Schlitzohrigkeit, haben wir ja auch in diesem Gleichnis gesehen. Es braucht vielleicht so eine Art Goldsucher-Mentalität. Vielleicht hilft es. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Eric Finman gehört habt. Habt ihr schon mal den Namen gehört? Wahrscheinlich nicht. Hä? Ich bin auch nur durch Zufall auf den Namen gestoßen. Gell? Der Amerikaner, der war 2011 14 Jahre alt. Und der war da bei irgendeiner Demonstration in Washington mit 14 und dann hat ihm irgendjemand erzählt, du hast schon mal gehört, da gibt es Bitcoins, das ist so das nächste große Ding, die nächste große Sache, die Bitcoins. Und dieser Erik mit 14, das war ein schlauer Junge, der hat irgendwie kapiert, was Bitcoins sind und wie die funktionieren. Jetzt hat ihm seine Oma dann $1,000 geschenkt, das ist jetzt eine wahre Geschichte, für die Ausbildung. Gell? Damals College kostet ja da viel Geld, die Oma hatte halt nur $1,000 und das hat sie dem Bub gegeben. Gell? $1,000 für den Bub, das legst du zurück, dass du dann nachher die Ausbildung zahlen kannst. Was macht dieser Eric Finman? Der kauft Bitcoins für $1,000 mit 14, gell? Wo kein Mensch wusste, was Bitcoins sind und jeder wahrscheinlich, wenn er es mitbekommen hat, gesagt, du bist schon immer ganz knusper, das Geld, das wird schön angelegt, das ist für deine Ausbildung bestimmt und nicht für irgendwelche hochspekulativen Geschäfte. Und tatsächlich war dieser Eric Finman mit 18 einer der ersten Bitcoin-Millionäre und ist bis heute. Also ein sehr, sehr reicher Mann, weil er zur richtigen Zeit irgendwie kapiert hat, da ist was dran. das lohnt sich. Gell? Und weil er zur richtigen Zeit bereit war, auch ein Risiko einzugehen und zu sagen, ich setze alles auf diese eine Karte, weil ich weiß oder ich vertraue darauf, dass sich das lohnt, dass sich diese Investition lohnt. Und er hat es mit Freuden getan. Und das ist meine Einladung. Ich glaube, und so verstehe ich auch die Einladung von Jesus, gell? Alles auf diese eine Karte zu setzen, mit Freude. Das mag wehtun, wenn wir unseren Docker oder sonst was hergeben müssen, wenn wir verzichten müssen fürs Reich Gottes. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Und manchmal verliere ich eben diesen Schatz aus dem Blick. Manchmal, wenn ich jetzt, bin ich ja schon 45, nicht mehr so frisch wie mit 18 und 19, auch nicht mehr ganz so mutig vielleicht, da verliere ich das dann aus dem Blick. Und dann schaue ich mir wieder meine eigenen Schätze an und denke, oh, das wäre doch auch schön, mal einen schönen, großen, teuren Urlaub mit der ganzen Familie oder was weiß ich, ein eigenes Flugzeug oder was. Man darf ja träumen. Gell? Und dann bin ich hier plötzlich bei meinen Schätzen und beginne dann ganz unbewusst meine Weichen wieder ganz anders zu stellen in meinem Leben. Und da hat es mir jetzt auch diese Woche extrem gut getan, zu sagen, ja, ich will über diesen Schatz nachdenken, über diesen Schatz. Den großen Schatz, den verborgenen Schatz im Acker, den Schatz des Himmelreichs. Und ich will meine Prioritäten so setzen, dass ich diesen Schatz erwerben kann mit meinem Leben. Weil diese Investition, die wird sich lohnen und die wird sich auszahlen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Mut und gute Investitionen diese Woche. Und die Freude nicht verlieren. Gott segne euch.